Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Die andere Sicht. Steffi grinst auch schon. Hi Steffi.
Hi. Genau, herzlich willkommen.
Es gibt Neuigkeiten, oder? Bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.
Ja, nicht so richtig Neuigkeiten, ne? Aber tatsächlich ist heute ja, hat ja der Gesundheitsausschuss oder des Deutschen Bundestages getagt und da waren ja zwei Anträge, einer von der AfD, die einrichtungsbezogene Impfpflicht abzuschaffen und einer von der CDU. Die Anhörung selber, also weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ob du das gesehen hast, Thorsten, das war eine Farce, ehrlich gesagt, schon wieder. Da war der Werner Möller von Pflege für Aufklärung, war ja geladen, ne? Tatsächlich, der war als Experte sozusagen für die AfD da. Also die AfD hat ihn eingeladen. Es war so ähnlich wie bei der Anhörung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit dieser Petitionssache, die ich da gemacht habe. Die haben nicht zugehört, die haben das runtergespielt. Nebenwirkungen wurden zwar thematisiert, aber wie gesagt, es wurde runtergespielt. Der Grundkonsens war, die Impfung ist sicher. Ja, sie sehen auch keine Notwendigkeit, also die Experten, ne, der Bundesregierung da in diesem Ausschuss, sie sehen keine Notwendigkeit, diese Impfpflicht wieder abzuschaffen. Sie sehen nicht, dass das gravierende Auswirkungen hätte. Das war so der Grundkonsens.
Es hat keine gravierenden Auswirkungen auf was?
Auf die Personalsituation. Also sie glauben nicht, dass sie das zurücknehmen müssen, weil es wohl keine Auswirkungen hätte auf die Personalsituation. Spannenderweise habe ich gerade heute von einer Kollegin, die ich sehr schätze, die hat heute den zweiten Brief bekommen vom Gesundheitsamt. Der erste war ja eben die Aufforderung, was nachzuweisen. Heute kam der zweite Brief, in dem jetzt das Betretungsverbot angedroht ist. Also da steht drin, dass das Gesundheitsamt beabsichtigt, das auszusprechen. So viel dazu, ne?
Was war das eigentlich für ein Antrag von der CDU?
Ich habe so viel gelesen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau, was die CDU da eigentlich beantragt hatte. Ich habe mich auf den von der AfD fokussiert, weil die halt diese Impfpflicht abschaffen wollten. Was genau die CDU jetzt eigentlich wollte, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe es bestimmt mal gelesen und vergessen. Es war nichts Wichtiges. CDU halt.
Komisch, dass sich das weiterhin hält und dass es da gar nicht durchdringt. Also ich dachte eigentlich so, es wäre jetzt mittlerweile Konsens, dass die Impfung jetzt diese Infektionsweitergabe nicht verhindert. Aber scheinbar ist das jetzt immer noch.
Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das ist ja auch immer nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Das waren jetzt so ein paar Menschen, ein paar Abgeordnete, die da saßen, die das besprochen haben in diesem Gesundheitsausschuss, also alle schon Bundestagsabgeordnete. Was ich komisch finde, ist, es gab ja wirklich alle möglichen Aktionen im Vorfeld auch nochmal, also offene Briefe, Appelle, sowohl aus zum Beispiel das Freie Ärztenetzwerk Rhein-Main hat einen Appell geschrieben, wir vom Gesundheitswesen in der Krise haben auch nochmal, wir haben ja noch so eine Fotoaktion gemacht, ne, und haben dann da auch nochmal wirklich drauf hingewiesen und es kamen ein paar Antworten, also es kam irgendwie auch vor allen Dingen von der SPD kamen Antworten von wegen, wir halten diese Impfung für sinnvoll und ihre Bedenken sind Schwachsinn. So könnte man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Genau. Ja, interessiert das nicht, ne? Also ich glaube, wir müssen lauter werden, lauter und noch sichtbarer. Ich meine, wir machen schon viel, aber das muss noch mehr werden. Ich meine, irgendwie kann es nicht sein. Es kann echt nicht sein.
Ja, ich habe übrigens auch noch keine Antwort bekommen. Ich habe nochmal den Bundestagsabgeordneten Zipelius hier von meinem Landkreis angeschrieben, ob er denn mal in die Sendung kommen würde und sich auch einer Diskussion stellen. Ja, mit Menschen, die davon betroffen sind, von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, aber da kam noch jetzt noch nicht mal eine Antwort, ja. Also ich habe mit ihm vor 2 Wochen oder so mal telefoniert. Ich versuche es weiter. Ich fände es mal total spannend, einfach mal auch zu hören, wie die das begründen und wie sie dann auch, wie so das Standing ist, wenn sie dann da die Leute auch vor der Kamera habe, die das auch betrifft, ob sie dann immer noch so überzeugt sind von dem, was sie da abgestimmt habe oder ob es dann vielleicht doch relativiert wird.
Ich fände das super. Ich würde das total unterstützen. Vielleicht auch, wenn einer von unseren Zuschauern da irgendwie entsprechende Kontakte hat. Also wir würden uns total freuen, auch mal mit einem ja nicht maßnahmenkritischen Menschen zu sprechen, sondern mit jemandem, der dahinter steht, um einfach mal ja auch diese Sichtweise darzustellen und mal nachzufragen. Ich meine, wir haben ja, denke ich, schon unsere einschlägige Meinung, wobei wir hier ja auch ne, unsere Meinung nicht so wichtig ist, sondern wir ja einfach die Gäste auch darstellen möchten. Ich fände es interessant, noch besser wäre, wenn derjenige sich bereit erklären würde, mit einem auch zu diskutieren, der eine gegensätzliche Position hat. Das wäre ja schon, das versuchen wir ja auch schon länger, ne?
Ja, am interessantesten fände ich tatsächlich mal so zwei Wissenschaftler, ja, die vielleicht konträre Meinungen haben oder halt zumindest mal ja, teilweise Dinge unterschiedlich sehe. Und das dann auf so einem akademischen Niveau, das würde ich gerne mal sehen, weil das fehlt total, ja.
Siehst du, das finde ich zum Beispiel, also finde ich auch wichtig, finde ich gut, interessiert mich aber tatsächlich gar nicht so sehr. Mich interessieren die Wissenschaftler nicht. Mich würde viel mehr interessieren, dass ich zum Beispiel mal zwei Intensivkollegen miteinander diskutieren zum Beispiel. Ja, also weil die sind ja meistens fachlich wirklich weit überlegen vielen anderen und das fände ich spannend, dass man einfach auch mal über das Krankheitsbild diskutiert, zum Beispiel, welche Auswirkungen das hat oder keine Ahnung, also ist es mir eigentlich egal oder von mir aus auch zwei Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, die darüber diskutieren, weil das finde ich viel spannender, nicht die Wissenschaftler mit ihren ne, also das ist mir nicht so mein Ding. Ich finde es interessanter von den Leuten, die an der Basis sind, die ihre Erfahrungen miteinander abgleichen. Das fände ich viel spannender.
Ja, vielleicht auch rauszufinden, warum manche halt das anders sehen und quasi nicht dem Narrativ folgen. Ja? Ob das tatsächlich nur daran liegt, dass man halt andere Medien konsumiert oder ob es irgendeinen anderen Grund hat, dass man das vielleicht irgendwie rausfindet.
Ja. Ich weiß nicht. Also wenn ich mit Menschen spreche, die hinter den Maßnahmen stehen, dann stelle ich trotzdem fest, dass unsere Argumente gar nicht so weit auseinander liegen. Wir bewerten sie nur vereinzelt anders, die Sachverhalte. Und das finde ich das Interessante. Ich würde aber gerne kurz noch mal ein Wort auch zu dieser, weil es war ja auch viel Hoffnung von den Kollegen auf diesem Tag heute, dass der Bundestag diese einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder zurücknimmt. Ich glaube, davon kann man jetzt nicht ausgehen, dass das so umgesetzt wird. Deswegen nochmal hier auch so ein Hinweis an die Kollegen, die zuschauen. Also letztendlich, wenn ihr diese Schreiben bekommt, auch vom Gesundheitsamt, dann ist da tatsächlich so die anwaltliche Meinung, das muss man halt auch immer individuell gucken, aber diese anwaltliche Meinung ist halt auch, dass man gar nicht hingehen soll und diese vielen Musterschreiben verwenden, diese Musterantworten, dass das alles Quatsch ist und dass man das gar nicht braucht, sondern dass man einfach einen Zweizeiler zurückschickt und sagt, ich habe nichts, ich lasse mich nicht impfen, bitte begründen Sie mir, warum ich das jetzt machen soll. Ich nehme auch gern so ein Beratungsgespräch wahr, aber Sie müssen mir jetzt begründen, warum ich das machen muss. Das heißt, diesen Spielball zurückgeben ans Gesundheitsamt, die müssen eine umfassende Begründung schreiben. Und letztendlich ist es so, wenn ein Betretungsverbot ausgesprochen wird oder auch wenn Bußgelder dann eben verhängt werden, also gegen Bußgelder kann man sowieso ja Rechtsmittel einlegen, da gibt es auch entsprechende Hilfen. Ne? Gut ist dann immer rechtsschutzversichert zu sein oder aber Mitglied in einer Gewerkschaft, die haben oft eine Rechtsschutz dabei, zum Beispiel die Good Governance Gewerkschaft, ne? Da ist man auch tatsächlich ab Mitgliedsantragstellung und Bestätigung ist man da auch mit abgedeckt. Und am Ende muss eben vom Gesundheitsamt diese umfassende Begründung kommen. Und das können die im Grunde genommen gar nicht machen oder zumindest verzögert man es damit auch nochmal, ne? Und am Ende müssen die begründen, warum das jetzt so sein soll. Und da werden die Gesundheitsämter sicherlich, ich meine, die machen das auch unterschiedlich schnell und da werden die auch Schwierigkeiten haben, weil wie will man das jetzt begründen, dass man mit dem Stichtag das plötzlich dann, dass man dann eben ein Risiko ist. Ja. Ja, und genau. Und wir müssen natürlich weitermachen. Wir müssen weitermachen mit unserem Protest, auch sichtbarem Protest, ganz wichtig. Ne? Im Zweifelsfall kann man auch immer noch eine Krankmeldung reinreichen, weil ich gehe mal davon aus, dass dieser psychische Druck, den man da erlebt, der macht krank. Ne?
Klar. Logisch. Aber das macht es ja jetzt schon seit 2 Jahren.
Ja, aber es geht jetzt hier in Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die Kollegen, die unmittelbar betroffen sind. Ne? Weil wenn man in AU ist, dann passiert da sowieso gar nichts. Wenn man AU ist oder Mutterschutz, dann ist man ja auch nicht tätig. Dann muss man ja sowieso nicht reagieren auf diese Schreiben. Auch das nochmal. Ich hätte jetzt auch Kollegen, die schon länger im Krank sind, die diese Schreiben bekommen haben. Die hätten gar nicht gemeldet werden dürfen eigentlich. Sind sie trotzdem, aber dann kann man eben über den Weg. Ne? Also es geht hier einfach darum, auch beschäftigt die Gesundheitsämter, versucht so viel Zeit wie möglich rauszuschlagen. Und wie gesagt, die Gesundheitsämter müssen begründen. Reagiert mit einem Zweizeiler, also wenn der Brief definitiv angekommen ist bei euch. Manchmal kommt die Post ja auch gar nicht an. Ne? Passiert ja schon mal, ist ja nicht so zuverlässig. Aber wenn sie dann angekommen ist, dann reagiert mit einem Zweizeiler, schreibt zurück, bitte begründen Sie mir, auf welcher Grundlage ich mich jetzt impfen lassen soll.
Am besten handschriftlich und ist dann auch noch sehr leserlich.
Ja, genau. So, das auf jeden Fall kurz vorab. Und heute haben wir ja auch einen spannenden Gast.
Ja, heute haben wir nämlich die Lisa zu Gast. Hallo Lisa.
Ja, hallo.
Hallo Lisa.
Hi. Jo, du bist Kinderpflegerin gelernt, ja, und seit 2010 Ergotherapeutin und jetzt bei uns hier im gesunden Gespräch.
Genau.
Aber wir kennen uns ja eh schon.
Ja.
Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile von.
Ihr arbeitet ja eine Weile auch schon zusammen an diversen Projekten, das müsst ihr dann auf jeden Fall gleich auch nochmal erzählen. Aber Lisa, zuerst, also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Erzähl doch mal, also du hast erst Kinderpflegerin gelernt und dann nochmal Ergotherapeutin. Warum hast du jeweils die Berufe ergriffen? Wie kam es dazu?
Ja, Kinderpflegerin war jetzt einfach, ich hatte Hauptschule zu Ende und ja, dann erstmal Kinderpflegerin und jetzt ist mein Hals. Gerade ein bisschen kratzig, weiß nicht, ob es die Nervosität ist.
Ach was, du bist doch nicht nervös.
Quatscht ihr vielleicht erstmal, ich glaube, ich hole mir jetzt echt ein Bonbon bei sonst.
Okay. Aber es gibt ja keinen Grund, irgendwie nervös zu sein. Gar nicht.
Also dann, okay, dann sollte man erzählen, Steffi, dass als wir die Demo hatten in Berlin, ja, da war im Grunde die Lisa die größte Rampensau von allen. Ne? Ja. Also ich kann es mir jetzt wirklich nicht mit Nervosität begründen. So. Aber wer weiß, vielleicht ist vor der Kamera was anderes.
Es ist vielleicht was anderes, ich wollte gerade sagen, genau, weil eigentlich ist Lisa ja ein Mensch, also die hat echt Feuer auf der Bühne, also die kann das richtig gut und macht sie auch richtig gut. Und ja. Genau, da ist sie eigentlich, aber naja, es ist halt doch nur mal ein bisschen was anderes dann vielleicht jetzt. Warten wir mal ab, gleich kommt sie wieder. Ich gehe mal gerade ganz kurz auf den Chat ein, weil da jemand geschrieben hat, die werden sicher sagen, das steht im Gesetz und fertig. Nein, genau das steht ja nicht im Gesetz. Im Gesetz steht nicht, sie müssen sich impfen lassen. Im Gesetz steht, sie müssen einen Nachweis erbringen. Und das ist ja eben nochmal ein wesentlicher Unterschied. Da steht nicht, sie müssen sich impfen lassen. Da steht nur, bringen Sie einen Nachweis. Und wenn man den nicht hat, kann man natürlich sagen, okay, sagen Sie mir, warum ich mich impfen lassen soll. Wie ist die Begründung? Lisa, da bist du wieder. Schön.
Ja, das war, ja gut, ich war vor 3 Wochen krank. Manchmal ist das noch ein bisschen mit dem Hals. Vielleicht liegt es auch daran, wer weiß. Ne?
Bist du jetzt genesen?
Nein, nein. Ah. Ich hatte einfach nur eine Erkältung. Ah. Ich war einfach nur krank.
Normal krank.
Ja. Und jetzt bist du einfach wieder gesund. Einfach
und jetzt bin ich einfach wieder gesund und ohne, schön, dass ich Corona hatte und alles. Nee, also zur Kinderpflege, also ich hatte halt Hauptschule Abschluss und habe dann gesagt, ich will irgendwas mit Kindern machen. Und dann war erstmal Kinderpflege so die Idee und habe dann auch die Ausbildung gemacht. Und ja, dann habe ich aber festgestellt, es ist nicht so ganz meins. Im Kindergarten ganz viele Kinder, man kann kaum individuell betreuen, kaum individuell was machen. Und da ja, war dann für mich die Ergotherapie. Ich habe die dann kennengelernt und durch meine Cousine. Und dann bin ich Ergotherapeutin geworden und habe meinen Traumberuf gefunden. Auf jeden Fall.
Mhm. Das heißt, Ergotherapeutin, das ist das, wo du dich siehst, wo du deine Erfüllung auch drin findest?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, als Therapeut, man liebt es einfach, wenn man Menschen voranbringt und dass sie ihre Ziele erreichen können und wieder einigermaßen gesund werden oder mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und ja, wenn es dann Fortschritte gibt, dann ist man einfach glücklich und das steckt irgendwie, glaube ich, in den Genen drin.
Du warst Angestellte, ja?
Ja.
Okay, also keine
Immer.
eigene.
Also nie selbstständig, nee.
Und wie lange hast du das gemacht? Also wie lange hast du als Ergotherapeutin gearbeitet? Denn du hattest ja jetzt eine kurze Unterbrechung.
Ja, ich habe von 2010 eigentlich bis jetzt November 2021 durchgehend gearbeitet. Und ja, in unterschiedlichen Bereichen, also Psychiatrie, Altenheim, aber dann ambulante Praxis ist es eigentlich zum Schluss. Das ist so mein Traumbereich, weil viele Kinder, viele Erwachsene, unterschiedliches Klientel, viel Abwechslung.
Und also bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, was im November 21 passiert ist, was oder anders gesagt, was gefällt dir? Also du hast schon gesagt, ne, als Therapeutin, du bringst Menschen voran. Gibt es noch mehr, dass dir, wo du sagst, okay, genau deshalb will ich diesen Beruf immer machen? Oder gibt es auch in der Ergotherapie, so wie im gesamten Gesundheitswesen, auch vielleicht Missstände, Dinge, die nicht gut laufen?
Also insgesamt ist so der Heilmittelbringer-Bereich gehört ja Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie dazu. Das ist vielleicht noch so als Info. Es ist ja meistens eine Einzeltherapie, in dem Sinne, es ist selten Gruppentherapie. Da kann man schon sehr gut individuell arbeiten. Aber es gibt auch sehr große Unterschiede. Ne? Also es fängt schon, finde ich, so bei der Ausbildung an. Das sind alles drei Berufe, wo man bis vor kurzem noch selber für zahlen musste, dass man diese Ausbildung machen darf. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also man zahlt Schulgeld, damit man diesen Job erlernen kann. Jeder andere Ausbildungsberuf ist kostenlos oder man kriegt sogar ein Gehalt. Und als Therapeut, wenn man da Heilmittelerbringer, egal ob jetzt Physiologe, Ergo, muss man dafür zahlen.
Muss man
Mittlerweile
noch?
ist es. Also es ist relativ schulgeldfrei, aber es gibt schon, es entstehen schon noch immer Kosten, je nach Schule. Also es ist immer noch nicht kostenlos.
Das heißt, im
Aber
Grunde
es
kann so
ist, aber
jemand,
es ist. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Steffi.
das heißt, im Grunde kann man diesen Beruf nur erlernen, wenn man die notwendigen finanziellen Mittel mitbringt.
Mittel mitbringt oder halt dementsprechend mit BAföG-Beantragung und da Unterstützung. Aber wir wissen das ja auch selber, das bekommt man in Deutschland. Ja, selten. Ich lese auch gerade im Chat, dass, ja, es gibt staatliche Schulen, aber dass man da reinkommt, das ist wirklich, ne? Der Großteil ist trotzdem noch über private Ausbildung.
Verdient man denn hinterher dann so viel, dass es kein Problem
Nö.
ist, wenn man sich vorher verschuldet?
Nö, 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 nö.
Also es ist quasi ein Ausbildungsberuf, kein Studium, Ausbildungsberuf, den man selber finanzieren muss.
Ja. Also für den Großteil. Die staatlichen Schulen, klar, die sind dann kostenlos, aber da kommt man kaum rein. Also es reicht eigentlich gar nicht für den Bedarf, den wir an Therapeuten haben. Gar nicht. Also ich glaube, wenn jetzt aktuell mal jemand Physio, Ergo oder Logopädie braucht, der weiß, wie lange die Wartelisten sind und die Wartezeiten. Und ja, das reicht vorne und hinten nicht. Na, und dann gehen viele auf private Schulen, dann müssen sie stellenweise selber zahlen oder mit BAföG. Also ich habe es mal ausgerechnet, meine Ausbildung hat mir damals, ich habe BAföG erhalten, aber trotzdem insgesamt waren es 15.000 Euro Kosten und davon haben, ja, na, sage ich mal, über die Hälfte war BAföG, aber der Rest war trotzdem dann Eigenfinanzierung, ne, durch meine Eltern. Ja.
So, und dann kam Corona und
Und
dann
dann
hat sich
kam
alles
Corona.
verändert.
Naja, es war schon vorher nicht so gut. Also da gibt es schon viele Bereiche, wo es auch im Heilmittelerbringerbereich schlecht läuft und vorher auch schon schlecht lief. Ja.
Was?
Aber was hat sich dann da verändert, als dann Corona kam für euch?
Also ich sage mal, es war ja insgesamt schon, die Finanzierung war eigentlich immer sehr knapp. Rücklagen bilden war kaum möglich in den Praxen. weil die Bezahlung eigentlich von den Krankenkassen sehr gering ist und auch nicht mehr realistisch. Man kriegt Hausbesuchspauschalen, ne? Die sind schon lange nicht mehr gedeckelt mit den Kosten, was eigentlich ein Auto kostet und alles. Und wenn es ein Patient im Altenheim ist, kriegt man weniger, weil theoretisch könnte man ja im Altenheim auch 5 Patienten gleichzeitig behandeln. Wenn man aber nur einen Patienten in dem Altenheim hat, kriegt man trotzdem nur den geringeren Preis. Lauter solche Geschichten. Und dann noch mit den zusätzlichen Hygieneausgaben. Das war für viele Praxen gar nicht, ne? Auf einmal brechen dann Patienten weg. Die sagen ab, weil sie halt Angst haben vor Corona. Das war ganz groß. Aber die Mitarbeiter waren ja trotzdem noch da. Und es musste ja alles finanziert werden, die ganze Miete. Und das war natürlich für die Praxen schon eine Belastung, dass man da sagt, okay, jetzt brechen die ganzen Patienten weg. Wir kriegen keine Finanzierung. Wie soll das weiterlaufen, ne?
Gab es staatliche Hilfe dann?
Konnte man beantragen, aber es war trotzdem halt auch wieder mit eventueller Rückzahlung. Und das war dann schon schwierig für die Praxen. Obwohl da jetzt die Praxisinhaber noch mehr Wissen haben als ich als Angestellte, ne?
Und also um das kurz zu verstehen, das heißt, selbst wenn du oder du bist in der ambulanten Praxis angestellt gewesen und diese ambulanten Praxen machen tatsächlich Hausbesuche in Pflegeeinrichtungen, also die gehen dahin zu den Patienten.
Ja.
Okay, das finde ich ganz interessant, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte immer, dann hat man diese Praxis und alle kommen einfach in diese Praxis rein.
Nee, also das ist, es kann der Arzt halt festlegen, wie er es verordnet, ob Hausbesuch oder in der Praxis. Und man kann in Heime, in verschiedene Einrichtungen, aber auch zu den Leuten direkt nach Hause, wenn es da auch, ne? Wenn die jetzt kein Auto fahren mehr, nicht mehr Auto fahren können, aber an sich noch zu Hause bleiben können, dann werden die auch zu Hause versorgt.
Mhm. Ah, guck mal, spannend. Habe ich wieder was gelernt. Das war mir nämlich
gar nicht bewusst. Ja.
Wie war das dann, als dann die Lockdowns kamen? Konntest du dann dann zu den Leuten, also ins Heim und auch Heim oder kamen dann die zu euch in die Praxis, die Patienten?
Also stellenweise wurden halt, manche Heime haben dann erstmal alle ambulanten Behandlungen untersagt, sozusagen, also dass externe Therapeuten nicht reinkommen durften. Manche haben es zugelassen, aber halt auch nur mit Hygieneschutzmaßnahmen dementsprechend. Als dann die Testungen kamen, natürlich dann nur mit Test und stellenweise halt dann, ne, klar, Maske mit Handschuh, mit Eimerkittel, da waren manche extremer, manche weniger. Und bei mir war es konkret der Fall, wir hatten in der Praxis, wo ich gearbeitet habe, eine Kooperation mit einem psychiatrischen Pflegeheim und die haben uns dann da Vollzeit eingesetzt, 3 Therapeuten. Und ja, dementsprechend war ich dann da Vollzeit und habe meine ganzen anderen ambulanten Patienten gar nicht gemacht. Die wurden dann stellenweise von Kollegen übernommen, aber viele Klienten haben auch erstmal Therapie pausiert. Es gab damals dann auch die Verwirrung, weil der liebe Herr Markus Söder in irgendeiner Pressekonferenz gesagt hat, ja, die Massagepraxen und alles muss geschlossen werden. Das findet nicht statt im Lockdown. Aber der Heilmittelerbringerbereich war davon eigentlich nicht betroffen, aber er hat das falsch kommuniziert. Und dann haben viele Praxen auch einfach erstmal zugemacht, obwohl sie es gar nicht hätten müssen. Ja. Und das war auch eine große Verwirrung. Ne? Mhm.
Und was hatte das dann für Auswirkungen auf die Klienten oder die Patienten von euch?
Was ich so vor allem fand, also viele Patienten waren sehr ängstlich und haben dann erstmal Behandlungen pausiert, sind aber natürlich dadurch in ihrer Symptomatik wieder schlechter geworden, haben ihre Therapieziele, waren stellenweise rückschrittig, also das bisher erreichte Ziele, auf einmal auch wieder weggebrochen sind, weil halt die kontinuierliche Therapie gefehlt hat.
Also ähnlich, wie wir das auch aus vielen anderen Bereichen eigentlich kennen, ne? Da die Maßnahmen tatsächlich für die persönliche, individuelle Gesundheit mehr geschadet haben, als dass sie fürs Kollektiv genutzt hätten, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann hast du jetzt gerade gesagt, du hast gearbeitet bis November 21. Was ist dann passiert?
Dann wurde ich gekündigt von meinem Chef. Also da war vorher schon eine Vorgeschichte. Also es war natürlich, als dann die Impfung rauskam, war das Thema ganz groß. Ne? Man muss sich ja impfen lassen im Gesundheitswesen. Man hat ja eine Verantwortung für seine Patienten und alles. Und ich war halt schon von Anfang an kritisch und habe gesagt, nee, also ich möchte das nicht. Ich entscheide selber über meinen Körper und an so einem medizinischen Experiment will ich nicht teilnehmen. Punkt aus. Und da gab es immer viel Diskussion mit meinem ehemaligen Chef. Und dann kam ja eine Anordnung von ihm, ich muss die FFP2-Maske ertragen, obwohl ich gesagt habe, nee, stopp, mir geht es hier gesundheitlich nicht gut. Ich möchte das erst untersucht haben. Da passt was gesundheitlich bei mir nicht. Also ich hatte wirklich Probleme mit Kreislauf, Atemnot, Hyperventilation, wo ich wirklich gesagt habe, damit schade ich mir, aber gleichzeitig auch meinen Patienten. Weil wenn ich jetzt als Therapeut neben einem Schlaganfallpatienten stehe und den eigentlich mobilisieren soll und auch mit dem trainieren soll und der ist vielleicht im Gleichgewicht unsicher und mich haut es dann als Therapeutin um und der Patient fliegt auch mit, bringt es dem ja auch nichts. Ne? Und ja, dann gab es sehr große Diskussionen und ich glaube, das Heftigste war dann, ich habe ihm das eigentlich so mitgeteilt im Gespräch, ganz vernünftig, dass ich das erst untersucht haben möchte. Und er so, ja, kann ich schon machen, dann kriege ich halt eine Arbeitsanweisung, ist ihm egal, aber jetzt muss er mir schon mal sagen, ich als ungeimpfte Mitarbeiterin, also er kann ja, nee, also er hat keinerlei Achtung mehr von mir als Mensch.
Was?
Ja, also das war eigentlich so der härteste Satz. Und dann habe ich mir gedacht, puh, das geht jetzt in eine Richtung, wo es gar nicht hingehen sollte. Und ich habe auch nochmal dann versucht, wirklich zu beschwichtigen, weil ich ja weiß, dass das ein sehr emotionales Thema ist und habe gesagt, ja, es geht ja jetzt eigentlich hier um die Maske und nicht um meinen Impfstatus. Und ich weiß, dass wir da sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber da werden wir auch nicht groß auf einen Nenner kommen. Aber ich bin ja trotzdem Mensch, man darf trotzdem Respekt vor mir haben und ich bin ja deswegen nicht verantwortungslos oder Ähnliches. Aber er hat dann immer wieder weiter darauf rumgeritten und das geht gar nicht und ich habe mich da in was verrannt und es ist einfach nur verantwortungslos und unsozial und unsolidarisch und diese ganzen Schlagwörter. Und ja, dann kam die Arbeitsanweisung, FFP2-Maske. Ich habe sie erst nicht getragen, habe dann meine Abmahnung bekommen dafür, habe sie dann am nächsten Tag getragen. Mich hat es natürlich dann auch, ich denke, das war auch psychosomatisch, ne? Mich hat es dann an dem Tag komplett in der Praxis mit dem Kreislauf runtergefahren. Ich bin zusammengebrochen, bin dann aus dem Dienst gegangen und bin dann erstmal in Krankenstand. Und dann kam, das war an einem Dienstag und am Mittwoch kam dann die Kündigung.
Wow, warte kurz, das muss ich rekonstruieren. Also das ist ja verrückt, das ist ja wirklich verrückt. Das kann man kaum glauben, dass solche Dinge, also ich meine, du erzählst das ja, ne? Aber das ist echt, also dein Chef hat dich da quasi, also nicht nur hat er dich verbal angegangen, er hat ja auch noch, also völlig unsachlich mit dir gesprochen offensichtlich, ja. Was ja schon, also auch bei allen anderen Themen gar nicht geht. Du bist dann eigentlich quasi, ich meine, so erleben wir dich ja gerade auch, ganz ruhig, souverän, hast versucht, das Ganze wieder auf eine Sachebene zurückzubringen und das war nicht möglich. Und dann bist du wegen der angeordneten Maßnahmen, also ist ja jetzt völlig egal, ob es jetzt eine psychosomatische Komponente dabei war, weil du hast gesagt, du hast vorher schon Schwierigkeiten gehabt mit der Maske. Ja. Bist also wegen einer angeordneten Maßnahme auch deines Arbeitgebers dann quasi ins Krank gegangen und daraufhin hat er dich dann gekündigt.
Ja. Reizend. Also mit der Begründung, wenn ich keine FFP2-Maske tragen will oder kann, dann kann er mich auch nicht mehr beschäftigen. Und ja. Das war dann, also ich bin natürlich dann zum Anwalt und er war halt dann da auch ganz klar, ja, ne, Frau Kreis, was wollen Sie denn? Wollen Sie da wirklich weiterarbeiten? Und ich so, nee, also das war dann für mich auch klar, nachdem mir, also mit dem Satz, wenn man keine Achtung mehr vor mir hat als Mensch, dann spricht man mir ja meine Menschenwürde ab, weil dann sagt man ja, also du bist kein Mensch mehr. Wenn ich keine Achtung mehr vor jemanden haben kann, dann, ja, das geht einfach nicht. Das geht nicht als Arbeitgeber.
Ja.
Ja, hast du denn so, hattest du denn den Eindruck, dass dein Arbeitgeber auch gute Argumente hatte, oder war das einfach wirklich nur solche Plattitüden, die es halt quasi von Politik und Medien, die da so verbreitet wurde oder werde immer noch?
Also es war wirklich die ganze Propagandamaschine für mich. So, wir hatten oft Gespräche, also ein Gespräch war auch sehr interessant. Er meinte halt auch zu mir, also ich, warum ich mich denn jetzt nicht impfen lasse, will er schon mal wissen. Und da es immer sehr menschlich eigentlich zwischen uns zugegangen ist, bin ich da auch ganz offen mit umgegangen und habe gesagt, nee, also ich möchte nicht am medizinischen Experiment teilnehmen. Und dann war das Argument, ja, aber wie? Also wenn jetzt Medikamente neu zugelassen werden, dann weiß man das ja auch noch nicht. Also da dann kann man sich ja nicht so anstellen. Und ich so, na ja, ich nehme ja auch keine Medikamente. Also ich bin insgesamt der Pharmaindustrie skeptisch gegenüber schon immer gewesen, weil ich auch als Therapeut habe miterlebt, was stellenweise Medikamente anrichten. Und habe ich gesagt, ich nehme halt auch keine Medikamente. Also dementsprechend sage ich da nein zu diesem medizinischen Experiment. Und dann kam das klassische Argument, ja, aber das ist ja verantwortungslos gegenüber meinen Patienten. Und ich habe gesagt, so, naja, also du kennst mich, ich bin mit ein sehr verantwortungsbewusster Therapeut, ich mache gute Behandlungen, meine Patienten sind immer zufrieden mit mir fast. Ich erziehe gute Ergebnisse bei meinen Patienten, ich mache einen guten Job, ich mache nur Behandlungstechniken, die ich auch kann und von denen ich überzeugt bin. Und mit Verantwortung, die Verantwortung für meinen Patienten hört da auf, wo meine eigene Gesundheit anfängt. Das bedeutet ja auch, wenn ich jetzt einen 200-Kilo-Mann habe, den werde ich niemals alleine mobilisieren. Da werde ich mir einen Kollegen mit dazu holen, was dann auf meine Gesundheit geht. Und dann hat er mich auch angeguckt und eigentlich hat er das Argument gezählt, ne? Und man hat dann richtig gemerkt, so, oh, jetzt hat er kein Gegenargument mehr. Und er so, ja, also wenn ich so gesundheitsbewusst auch bin und so weiter, warum rauche ich denn? Also ich bin Raucher. Also habe ich auch ganz klar geantwortet, naja, ich bin süchtig und abhängig. Punkt aus. Es ist so. Und dann so, ja, dann, man hat so richtig gemerkt, es war dann kein Argument eigentlich mehr da. Und er so, ja, aber also er findet es unsozial und unsolidarisch und das geht einfach gar nicht.
Gut, das war diese Moralkeule, die sie überall rausgeholt haben, ne? Ich meine, wir wissen, dass die Impfung nicht vor Transmission schützt. Das wissen wir. Gott sei Dank, langsam glauben es die Leute draußen auch, weil es RKI und das PEIDES selber so dokumentiert haben. Aber nichtsdestotrotz, November 21 war die Zeit da noch anders, ne? Und da galt noch dieses Argument, man wäre asozial, ja, wenn man sich nicht impfen lässt. Was hat das mit dir gemacht, Lisa? Also ich meine, du sagst, du hattest ein gutes Verhältnis mit deinem Chef eigentlich vorher. Was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht?
Also ich war wirklich entsetzt, wie sich eine Person komplett, also wie die Einschätzung sich da komplett ändern kann. Ich hatte ihn eigentlich immer als sehr offen und tolerant erlebt. Aber ich glaube, diese Zeit hat schon die wahren Charaktere und die wahren Gesichter hervorgebracht einfach irgendwo. Und war da sehr enttäuscht und hatte schon auch Sorge, okay, wie soll das weitergehen? War aber grundsätzlich zufrieden, weil ich mit meinem Patienten nicht so die Probleme hatte. Ja? Also mein normalen Arbeitsalltag konnte ich ganz normal vollziehen. Meine Kolleginnen waren auch sehr entspannt insgesamt. Also es kam wirklich bloß vom Chef aus und den sieht man ja dann doch zum Glück nicht ganz so oft. Und ja, dann war das für mich so, okay, ich merke, da ist eine Anspannung. Wenn ich mit ihm direkt zu tun habe, hatte ich mich nicht wohl gefühlt auf der Arbeit. Aber wenn dann da kein Kontakt war, dann war es okay. Ich habe das aber auch schon ganz klar zu ihm kommuniziert, dass ich in mir sehr klar und sicher bin, sollte es dazu kommen, dass eine Impfpflicht fürs Gesundheitswesen ausgesprochen wird, bedeutet das für mich, dass ich dann nicht mehr dem Gesundheitswesen zur Verfügung stehe. Dann bin ich raus als Therapeutin. Und das hat die Fronten stellenweise sehr klar geklärt. Aber ich war schon enttäuscht, weil ich einfach gesagt habe, so ich liebe meinen Job und ich weiß, dass ich eine gute Therapeutin bin. Ich bin nicht die beste Therapeutin. Aber allein vom Feedback von meinen Patienten, ich bin gut. Und das ist doch jetzt scheißegal, ob ich jetzt geimpft bin oder ungeimpft. Es geht doch darum, was ist das Resultat am Patienten? Und fühlen sich die Patienten gut? Und das haben sie. Also warum ist das dann so ein Problem, wo man so drauf rumreiten muss? Das habe ich nie verstanden und verstehe es auch bis heute noch nicht.
Das heißt aber, deine Patienten hatten gar kein Problem damit, dass du nicht geimpft bist. Oder wussten die das überhaupt? Haben die dich mal gefragt? Also war das Thema in der Arbeit auch?
Stellenweise ja. Also manche Patienten waren da ganz direkt. Ich bin da aber auch immer ehrlich mit umgegangen und habe gesagt, nee, also ich möchte das nicht. Und das war auch für die meisten okay. Also viele kamen auch, wo sie gesagt haben, man behandelt ja doch eher bei den Erwachsenen älteres Klientel. Ja, wäre ich in deinem Alter, Lisa, würde ich mich auch nicht impfen lassen. Würde ich auch nicht machen. Also da war auch viel Verständnis. Ja. Und es war halt, sie haben halt auch gemerkt, ich mache meinen Job gut, ich mache meinen Job mit Liebe, mit Herz. Und da ist es doch eigentlich egal, wie mein Impfstatus ist.
Ja, das ist das Seltsame, dass das zu der Zeit und jetzt auch völlig an Bedeutung verloren hat. Gell? Wahnsinn.
Ja. Also ich habe wirklich keinen erlebt, der jetzt die Behandlung bei mir verweigert hat, weil ich keinen Impfstatus sozusagen hatte.
Aber ich bin mir sicher, Lisa, du hast einen Impfstatus. Du hast mit Sicherheit andere Impfungen, aber diese nicht. Ja. Okay, ja, krass. Und dann, also du hast gesagt, du hast einen Anwalt aufgesucht. Hast du, also ich weiß gar nicht, ob man sowas fragen darf, aber ich frage einfach, hast du wenigstens noch irgendwie dann da zumindest nachträglich Recht bekommen? Bist du vor Gericht gezogen oder hast du es dann auch sein lassen? Also für eine Abfindung oder ähnliches halt.
Ja, also ich hatte, an sich wäre die Kündigung nicht rechtens gewesen. Aber mein Anwalt hat mir auch ganz klar erklärt, wenn ich jetzt vor Gericht ziehe, meistens ist es ja so, dass dann da ein gewisser Vertrauensbruch da ist. Also ich hätte locker auf Wiedereinstellung klagen können. Es wäre durchgegangen, das hat mir auch der Anwalt versichert, weil das kein Kündigungsgrund ist. Und schon gar nicht mal in der Krankheit, ne? Hat man eh einen besonderen Kündigungsschutz. Und dann war aber klar, dieses Vertrauensverhältnis ist so zerstört. Und dann sind wir auch direkt auf, wir akzeptieren die Kündigung, aber bloß mit einer Abfindung, haben da halt diese Pauschale von, es ist ja die 2 Brutto-Monatslohngehälter mal 0,4 irgendwie so, glaube ich. Und noch ein bisschen mehr hatten wir dann natürlich angesetzt. Und der Arbeitgeber hat sich so direkt dazu bereit erklärt, die so zu zahlen, und dann war das alles außergerichtlich.
Ja, absolut verständlich, ne, dass du da dann auch nicht mehr arbeiten möchtest, aber gut, dass du wenigstens diese Abfindungsgeschichte da, ne, damit setzt man ja auch nochmal ein Statement neben dem, dass man natürlich auch ein bisschen Geld bekommt, was auch nicht schlecht ist, wenn man dann erstmal Arbeitslosengeld beziehen muss, natürlich. Es ist natürlich ja eine verrückte Zeit, wirklich verrückt.
Also es ist halt wirklich, also was für mich so schrecklich war, also ich habe halt gesagt, okay, ich kann mit diesem Chef nicht mehr zusammenarbeiten und du musst ja zwangsläufig mit ihm zusammenarbeiten. Die Kolleginnen und die Patienten wären nie das Problem gewesen, ne? Also es war eigentlich nur eine Person. Das war schon erstmal, da kam so mein Gerechtigkeitssinn, hey, das ist doch unfair. Ne? Aber es ist halt nicht immer alles fair im Leben, und mittlerweile bin ich aber auch die Einstellung, es hat alles seinen Grund, warum es so passiert, und man muss es annehmen und man kriegt Aufgaben im Leben gestellt und entweder man stellt sich diese Aufgabe oder man stellt sich nicht, und dementsprechend bin ich da mittlerweile sehr im Reinen mit mir und sage, okay, es musste so sein. Ich bin zwar auch traurig, weil ich mich nicht verabschieden konnte von meinen ganzen Patienten, zum Großteil. Ein paar haben dann trotzdem wieder den Kontakt zu mir gefunden, weil sie es einfach ja probiert haben. Also habe zu vielen Patienten jetzt doch wieder Kontakt. Und dementsprechend ist alles da in Ordnung.
Und dann, ab dem Zeitpunkt, war ich dann quasi arbeitslos?
Dann war ich arbeitslos, genau. Also ich war noch freigestellt bis Ende des Jahres, weil ich eine Kündigungsfrist hatte. Und dann war ich ab 1. Januar arbeitslos.
Und dann war dir langweilig und dann hast Demos organisiert.
Ja, ich war ja vorher schon so ein bisschen, war mehr so, dass ich mich viel informiert habe und hier und da schon mal auf einer Demo oder Veranstaltung. Aber dann habe ich gesagt, jetzt nutze ich die Zeit und gebe alle Energie fürs Gesundheitswesen. Dann kamen auch noch Kollegen aus der Region auf mich zu. Und dann habe ich halt auch Demos fürs Gesundheitswesen organisiert. Wir hatten dann eine Kittelniederlegung vom Arbeitsamt und solche Aktionen haben wir dann gemacht. Und natürlich bei Gesundheitswesen in Freiheit.
Diese Kittelniederlegung, die hat ja da schon auch die Runde gemacht, ne?
Ja.
Bekamst du da dann auch Gegenwind oder Kritik dafür? Oder ja, war das dann einfach ja, so eine Aktion, die dann halt irgendwie ja, gut angenommen wurde?
Ich habe mich mit der Aktion an unsere Bundestagsabgeordneten aus der Region gewendet und habe ihnen davon erzählt. Ja, gab gemischte Reaktionen. Natürlich dann auch ne, die ganz normalen Themen und es schützt ja vor Ansteckung und sonst irgendwas und habe da auch versucht zu argumentieren. Aber es war jetzt erstmal in großer Linie nicht negativ. Die Presse hat es natürlich versucht, so ja, wer weiß, ob wirklich alle Kollegen aus der Region waren und ob das wirklich alles Menschen aus dem Gesundheitswesen waren, die ihre Kittel da niedergelegt haben. Es gab dann noch Probleme mit der Polizei, weil die Abstände nicht so eingehalten wurden zum Schluss bei der Kittelniederlegung. Da wurde halt damit Bußgeld gedroht für mich als Veranstalterin und so. Aber es gab jetzt da erstmal nicht so eine große negative Kritik. Später dann, als wir noch was vom Gesundheitsamt gemacht haben, da gab es dann richtig Gegenwind von unserem Landrat aus der Region.
Was der meint?
Der meinte, ja, es wäre eine Beleidigung an die Mitarbeiter im Gesundheitsamt, direkt vor ihrer Haustüre zu demonstrieren, wohlgemerkt an einem Sonntag, wo diese Menschen nicht in der Behörde arbeiten. Im Nachgang hätte ich es doch unter der Woche machen sollen. Und es wäre ja, sie hätten sich die ganze Zeit über, während der Pandemie, hätten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts alle Kräfte reingelegt, hätten Überstunden gemacht und hätten sich ja so engagiert für die Patienten und für alles. Und ich habe mir nur gedacht, das sind Leute aus dem Gesundheitswesen, die da vor dem Gesundheitsamt demonstrieren. Die haben auch während der ganzen Pandemie gearbeitet. Die haben genauso viele Überstunden gemacht. Also wo ist hier eine Bedrohung? Also du stellst dich jetzt schützend vor das Gesundheitsamt, aber vor die Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, die interessieren dich einen Scheißdreck oder was? Das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich auch direkt mit ihm Kontakt gesucht. E-Mail-Verkehr, telefonieren wollte er nicht. Und
Warum?
Das war, wollte er nicht.
Ohne Begründung?
Ohne Begründung, ja. Okay. Ja, und dann habe ich halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass er, also wir würden uns auf einen Kompromiss einlassen. Wir können auch gerne, weil er wollte, dass dann vor seinem Landratsamt demonstriert wird, dass ich diese Veranstaltung ummelde. Dann habe ich gesagt, mache ich gerne, wenn er dann auch dabei ist. Dann können wir das gerne ändern. Und dann kann er sich ja den Fragen der Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen stellen, als Landrat.
Und, hat er das gemacht?
Nein, natürlich nicht. Er lässt sich nicht erpressen und er lässt sich auch von mir nichts vorschreiben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bleiben wir vom Gesundheitsamt. Ist auch in Ordnung. Lief auch alles ganz gut ab. Was halt sehr interessant war, ich hatte dann auf Facebook auch was zur Ukraine-Krise mal irgendwann gepostet. Halt auch ein bisschen die andere Sicht der Dinge mal dargestellt, gesagt, so, hey, es gibt immer zwei Seiten, nicht nur eine Seite. Ne? Und das hat dann die Presse sofort auch versucht, irgendwie gegen mich zu verwenden und so von wegen, ja, sie ist, hat ein verstörendes Video zur Ukraine gepostet. Ja. Und das zeitgleich versucht mit aufzuarbeiten in dieser ganzen Gesundheitsamt-Geschichte, wo ich gesagt habe, das hat eigentlich gar nichts mit dazu zu tun. Aber da hat man halt gemerkt, da wurde versucht, sofort medial ein bisschen irgendwie mich zu unterdrücken, in ein gewisses Licht zu rücken. Und ja.
Ich habe den Artikel gelesen, du hast ihn mir ja geschickt. Mhm. Das Mädel, die da in der Ukraine steht, war jetzt auch kürzlich bei Rhein-Main-Gespräche hier bei 204. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß, ob du es gesehen
die
hast.
Die Alina.
Ja, genau, Alina. Ja, Alina, genau.
Alina Lipp.
Ja. Die kriegt ja auch den Mega-Shitstorm gerade. Genau. Aber egal, anderes Thema.
Ja, aber ich, genau, anderes Thema. Ja. Ich finde es tatsächlich total spannend, dass das, also offensichtlich bist du da ja zu einer Art Bedrohung geworden, wie auch immer, also ne, für zumindest diesen Landrat und die Kommunalpresse. Und ist schon spannend, dass man dann direkt versucht, in eine gewisse Richtung zu framen, ne? Weil es kann nicht, was nicht sein darf. Und das ist, ja, okay. Und jetzt machst du ja aber nicht nur, also bist ja nicht nur auf der Straße aktiv, sondern du hast es gerade selber gesagt, Gesundheitswesen in Freiheit. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wie ihr euch gefunden habt, was ihr so gemacht habt für unsere Zuschauer?
Also gefunden, ganz einfach, der Thorsten hat geschrieben, er sucht Leute für ein Manifest fürs Gesundheitswesen. Und ja, dann habe ich mich gemeldet und so haben wir dann alle zueinander gefunden. Und dann haben wir das Manifest zusammen verfasst für eine freie Impfentscheidung im Gesundheitswesen, haben dann online Unterschriften gesammelt. Und dann haben wir gemeinsam auch mit dir, Steffi, am 14.03. da in Berlin die Kundgebung vom Brandenburger Tor organisiert und wollten ja dann auch unser Manifest überreichen mit den ganzen Unterschriften persönlich an den Politiker. Es hat sich ja im Vorfeld auch keiner gefunden, der das irgendwie annehmen wollte. Oder es kamen halt Ausreden, ja, ich bin nicht da an dem Tag oder wie auch immer. Aber man hätte ja durchaus einen Vertreter schicken können, der das dann entgegennimmt, ne? Und jo, jetzt sind wir da auch noch dran, dass wir da weiter einfach aufklären, was alles nicht so gut läuft im Gesundheitswesen und dass wir da einfach noch weiterhin politisch aktiv sind fürs Gesundheitswesen.
Kurze Frage zum Manifest. Hat es inzwischen irgendjemand angenommen?
Wir haben es dann einfach per Post allen Regierungsparteien zugeschickt und haben gesagt, gut, dann nehmen wir es jetzt eh schon in die Hand und haben es dann per Einschreiben an alle, ja, Regierungsfraktionen geschickt als Paket, schön ausgedruckt und ja, Reaktionen gab es noch keine.
Gehen wir mal davon aus, dass auch keine kommt. Und das Komische ist halt, oder das oder irgendwie auch das Erbärmliche ist eigentlich, dass man uns komplett ausweicht. Ja? Also es ist schon, na, ihr habt ja, also ich natürlich auch, habe auch Steuern bezahlt, also auch in der Pflege, aber auch als Musiker und das hast ja du auch und wir haben ja auch alle unseren Teil in der Gesellschaft beigetragen, ja, und unser, ja, und sie
aber
haben zu Schulden gekommen lassen und jetzt wird man völlig ignoriert, also das ist schon irgendwie,
ja, aber ich glaube, wir werden ignoriert, weil wir den Schlüssel in der Hand haben. Weil wir als Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen direkt an der Front sind und wir wissen, was Sache ist und wir wissen, dass unser Gesundheitswesen schon jahrelang scheiße war. Sorry, wenn ich so klar ausdrücke, aber Corona konnte ja, wenn dann auch nur so negativ sich auswirken, weil unser Gesundheitswesen schon vorher eigentlich kein Gesundheitswesen mehr war, sondern ein Krankheitswesen. Und deswegen werden wir ignoriert, weil eigentlich unsere Stimmen, wenn wir uns wirklich jetzt mal alle zusammen tun würden und unseren Mund aufmachen würden, dann hätten wir halt das Gegengewicht. Und deswegen sofort solche Leute niedermachen und zerstreuen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, da ist viel Wahres dran. Und wie du sagst, ne, die Pandemie wie so ein Brennglas, ne, hat die gewirkt einfach nur auf die Missstände, die einfach seit vielen, vielen Jahren da sind. Die Politik macht seit Jahren einfach nur leere Versprechungen, immer nur dann, wenn es gerade gut ins Programm passt, wie Wahlkampf oder ähnliches. Ansonsten werden wir einfach komplett ignoriert. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist auf den Protesten, bei uns hier, da ist es auch so, also klar, Pandemie, Impfpflicht, das ist ein Thema, aber das andere Thema ist, also selbst wenn die das abschaffen, ja, uns reicht's, es reicht. Und da sind die Kollegen echt, die stehen da auch auf und gehen raus und fordern diese Dinge. Und ich glaube, also wir haben ja auch nochmal einen Brief geschrieben, auch an alle Bundestagsabgeordneten, auch mit Gesicht und Namen. Und wir haben genau darauf hingewiesen, was hier gerade alles passiert, ne? Dass die Kollegen gehen und dass die, die bleiben, das nicht schaffen können. Und naja, was das halt macht auch mit einem, dieser psychische Druck auch einfach nicht zu wissen, ob man seine Arbeit behalten wird. Ich hatte das eingangs schon gesagt, also es kamen ein paar Reaktionen, es gab sogar einen, wir haben es auch an den Landtag geschickt, ne, weil hier bei uns in NRW Wahlen sind, wollte sich sogar einer mit uns treffen, der hat aber jetzt wieder zurückgerudert leider. Aber es gab ein paar Reaktionen. Aber sie tun, also ich sag mal, außer von der AfD kommt da eigentlich wenig Inhaltliches zurück.
Damit hat das begründet? Hat das begründet, warum er zurückgerudert ist?
Nee, erstmal nicht. Der hätte uns eigentlich einen Termin angeboten, war ein CDU-Abgeordneter. Der hat uns einen Termin angeboten, er wollte mit uns sprechen. Wir haben ja gesagt, wir würden gerne ins Gespräch kommen, wir möchten miteinander sprechen. Dann hat er einen Termin, meint er, wir sollen Terminvorschläge machen. Das haben wir getan und dann hat er zurückgeschrieben, also er bietet jetzt ein 20-minütiges Telefonat Montagmorgen an. Die haben Angst. Ich glaube, die haben Angst. Wie Lisa schon sagt, die wissen ganz genau, dass wir diejenigen sind, die sagen, was Sache ist und was los ist. Und wir wissen das und uns können die halt nicht verarschen. Ne? Also die können halt nicht sagen, ja. Oder beziehungsweise selbst wenn sie sagen, ja, wir müssen das Gesundheitswesen vor Überlastung schützen, dann sind wir diejenigen, die sagen, ja, hey, dann schützen Sie bitte uns vor unserer persönlichen Überlastung, ja, damit wir nicht ausbrennen. Und davor, glaube ich, haben die wirklich auch das, was sollen die denn dazu sagen? Ja, es tut uns leid, wir machen seit Jahren leere Versprechungen, diesmal wird es anders. Das glaubt denen doch auch keiner mehr. Generalstreik, ich sag's euch, tretet mal am besten alle irgendeine Gewerkschaft ein oder müssen wir tatsächlich, ich glaube, das geht langsam nicht mehr anders, als deutlicher zu machen. Wir machen da nicht mit.
Ne? Ja. Oder hat wirklich was komplett Neues, eigenes aufbauen, ne?
Oder das. Genau. Wir sind ja auch, also wir sind ja über mehrere Ecken verbunden. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Diese Kundgebung am 14.03., das haben wir ja zusammen auch noch mit anderen wirklich sehr engagierten Kollegen auf die Beine gestellt. Was plant ihr jetzt mit Gesundheitswesen in Freiheit? Was ist so eure Idee? Was wollt ihr machen?
Also wir haben auf jeden Fall einen nochmal die Möglichkeit schaffen, auch einfach, dass sich Kollegen und Kolleginnen an uns wenden können und dass man sich austauscht und auch Erfahrungen miteinander teilt. Ne? Auch zur Not auch irgendwie eine Möglichkeit bieten für Patienten, die jetzt schon mit Impfung zu tun haben, dass man einfach wie eine Anlaufstelle bietet, also dass man einfach für alle ansprechbar ist, egal mit welchem Problem da. Aber vor allem auch ein großer Wert, einfach was lief bisher schon eigentlich so schlecht im Gesundheitswesen, das Aufklären, was da in den einzelnen Berufsgruppen, ne? Also ich fange jetzt mal an mit der Fallpauschale für einen Arzt, ne? Also da wissen ja viele gar nicht in der breiten Öffentlichkeit, was das eigentlich alles bedeutet, warum das dann so schwierig ist, ne? Also ich komme jetzt mit einem Knochenbruch zum Arzt und im gleichen Quartal komme ich mit einer chronischen Erkrankung und er kriegt aber nur eins bezahlt. Das bedeutet ja die Fallpauschale. Ne? Also viele denken ja, Fallpauschale ist so ja ein Krankheitsfall. Also einmal Knochenbruch, einmal irgendwie chronische Erkrankung. Aber das bedeutet die Fallpauschale ja gar nicht. Ne? Also dass man über solche Sachen aufklärt, dass das einfach bewusster wird, auch in den unterschiedlichen Berufsgruppen. Also ich glaube, viele wissen halt auch jetzt nicht aus dem Heilmittel, ein Arzt weiß jetzt nicht, was ich als Heilmittelerbringer alles für schwachsinnige Sachen habe, eigentlich in meinem Beruf. Zum Beispiel, dass ich halt als Therapeut plus 85 Cent bekommen will für meinen Therapiebericht und nicht 13 Euro wie der Arzt. Ja? Ihn aber trotzdem schreiben muss, wenn der Arzt ihn verordnet. Und solche Geschichten, dass man da auch einfach aufklärt, aber dann auch aufzeigt, hey, was ist denn eigentlich wirklich Gesundheit? Was kann ich denn für meine Gesundheit tun?
Da gibt es eine ganze Menge, ne?
Ja.
Das macht ein guter Therapeut, auch ein guter Arzt, befähigt den Patient, sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Und wir haben ja jetzt auch dieses Aktionsbündnis gegründet vor ein paar Wochen. Das könnten wir ja eigentlich auch noch mal ganz kurz ansprechen, wo wir doch alle da sind.
Ja, ja.
Da warst du ja vor allen Dingen auch eine treibende Kraft hinter am Anfang. Wie kam es dazu?
Also ich habe halt auch für mich gesagt, also ich habe gemerkt eigentlich jetzt auch, durch die Demos, was wir da für einen Schlüssel in der Hand haben als Gesundheitswesen. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist irgendwie, jeder macht so sein Ding, aber es findet nicht ein Ganzes statt. Und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen doch eigentlich das hinkriegen, dass wir alle Bundesländer zusammenbringen, alle Initiativen irgendwie zusammenbringen aus dem Gesundheitswesen, dass wir uns als eine rote Linie klar darstellen können und da auch der Politik zeigen können, hey, wir halten jetzt zusammen. Und wir vernetzen uns und das wird jetzt ganz schön unangenehm für euch. umso mehr wir uns vernetzen und umso mehr wir zusammenkommen. Und so habe ich das dann initiiert.
Und wer war dann
jetzt
da?
Läuft schon von selber.
Ja, wer ist denn da alles noch mit dabei? Erzähl.
Also es ist die Steffi natürlich mit Gesundheitswesen in der Krise, dann Pflege für Aufklärung, Klinikpersonal steht auf, Baden-Württemberg. Dann haben wir das Ärztenetzwerk Rhein-Main. Dann haben wir noch Pflege mit Herz steht auf. Psychologen und Psychotherapeuten für Freiheit. Also.
Für Menschlichkeit.
Ja, für Menschlichkeit. Ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm, weil es mittlerweile schon so viele sind.
Da mache ich weiter. Wir haben dabei. Genau, Therapeuten stehen auf, Logopäden stehen auf, dann haben wir noch systemrelevant, zeigt Gesicht. Dann, wie heißen hier unsere Kollegen aus Sachsen, diese Riesengruppe?
Sachsen-Gesundheitsnetzwerk. Ich müsste jetzt auf Telegram schnell spionieren. Ja.
Genau, auf jeden Fall, wir sind wirklich innerhalb von kurzer Zeit richtig, richtig viele geworden. Ihr findet das aber tatsächlich auch in den Kanälen. Da ist das hinterlegt und genau, wenn ihr euch grundsätzlich dafür interessiert, also gut, wir sind jetzt halt mit diesem Aktionsbündnis, die Idee ist ja schon, wie du sagst, wir haben den Schlüssel, wir wollen, weil wir alle machen richtig gute Sachen und wir wollen das natürlich auch ein bisschen zentrierter machen und ein bisschen einheitlicher und einfach nicht mehr verstummen. Ne? Das ist so der Hintergedanke dabei. Und wenn ihr informiert werden wolltet, dann müsst ihr den Kanälen folgen oder aber euch anmelden in diesem Forum www.wirvernetzenuns.org. Da könnt ihr auch sehen, wer alles dabei ist. Da sind die meisten Initiativen schon hinterlegt.
Ja, genau. Und da ist eigentlich, also da sieht man auch alles und da kann man auch dann aktiv mitschreiben, ne? Wirklich.
Ja, hier ich würde ganz gerne kurz auf den Chat eingehen, der Torte schreibt, aber das ist mit dem Stehen auf nicht ein bisschen unkoordiniert und wieder macht jeder seins. Genau das soll ja eben nicht mehr sein. Also jeder, wir haben ja ganz viele gute, großartige Menschen, die schon aktiv sind und die Initiativen gegründet haben. Und wir haben uns jetzt miteinander verbunden und arbeiten gemeinsam, sodass wir auch gemeinsam Aktionen planen und die dann jeweils in den Initiativen sozusagen vorangetrieben und durchgeführt werden. Das ist so die Idee dahinter, dass wir einfach nicht mehr nur, also jeder macht gute Sachen und wenn jemand schon was Gutes macht, kann das jemand anders auch machen und dass man sich da gegenseitig unterstützt und wir so ein bisschen, wie sagt man das, so ein bisschen koordinierter unsere Aktionen vielleicht auch absprechen. Da kann man sicherlich auch sehr viel Synergien nutzen.
Ja.
Ja, und dann stellen wir demnächst unser eigenes Gesundheitswesen auf.
Ja.
Das langfristige Ziel. Ja, machen wir es einfach besser, weil wir wissen, was schief läuft und wir wissen, wie wir es gerne hätten und was Menschen brauchen. Und irgendwie bin ich immer mehr davon überzeugt, wir sollten es selber machen. Ja.
Also ich bin auch da, ich glaube, deswegen hat auch die Politik so viel Angst, weil wir so viel Fachwissen und Know-how haben. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen, in die Politik zu gehen und solche Geschichten machen, dann wird es ganz schön eng für die. Weil dann auf einmal Leute Entscheidungen treffen, die auch wirklich Ahnung von der Materie haben. Weil sind wir mal ehrlich, aktuell, ohne ihre Berater wüssten die Politiker gar nichts vom Gesundheitswesen. Und noch nicht mal jetzt wissen sie eigentlich viel davon.
Ja, die Berater sind halt auch nicht unbedingt die richtigen. Ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Kurz nochmal ein Wort, die hatte ich gerade so im Vorbeifliegen im Chat gesehen, dass jemand gelacht hat über das Thema Gewerkschaft. Demjenigen würde ich dann nochmal sehr ans Herz legen, sich die Good Governance Gewerkschaft anzuschauen, die tatsächlich jetzt nur für unsere Belange eintritt im Moment. Und ich bin Betriebsrätin, ich halte gewerkschaftliche Vertretung für wichtig und für sinnvoll. Wir müssen mit dem System arbeiten, in dem wir leben und solange wir kein neues haben. Und da spielen Gewerkschaften eine große Rolle. Und ich meine damit nicht Verdi oder... Ja, ne, da bin ich auch ausgetreten, weil die einfach sich nicht eingesetzt haben für uns. Aber mit der Good Governance Gewerkschaft sieht das ganz anders aus. Nur so als kleiner Hinweis an den Nutzer im Chat. Thorsten, bist du noch bei uns?
Ich bin noch da, ja. Ich höre ganz gespannt zu. ich glaube, wir Oder Lisa, noch eine Frage. Was machst du jetzt? Also du warst jetzt arbeitslos, aber du bist jetzt wieder angestellt, ne?
Ja, also ich habe jetzt doch einen Chef und ein Unternehmen gefunden, denen es egal war, wie mein, ob ich jetzt ungeimpft oder geimpft bin und nur meine fachlichen und menschlichen Qualitäten gezählt haben. Und die haben mich jetzt dann wieder eingestellt und jetzt darf ich wieder als Therapeutin arbeiten. Und ich merke auch, am Anfang war es ganz schön, die Arbeitslosigkeit auch mal durchschnaufen, weil man weiß es ja selber, man gibt auch immer viel her im Gesundheitswesen. Aber ich habe jetzt dann doch gemerkt, dass es mir auch einfach gefehlt hat, das Therapeutendasein und dass da doch, das halt mein Traumjob ist.
Und wie hast du zu ihm gefunden und er zu dir?
Ich habe mich beworben, ich habe zwar beim Arbeitsamt auch ausgeschrieben, die Stelle, und dann kam es im Bewerbungsgespräch recht schnell raus und das war aber auch in Ordnung so, ich gehe da auch recht offen mit um, weil ich halt sage, das bin ich und mir ist das egal. Und wenn mich jemand deswegen nicht einstellen will, dann stellt er mich deswegen nicht ein, dann ist er auch nicht der richtige Arbeitgeber für mich. Punkt aus. Und da war es dann schon der Fall.
Aber jetzt werden sich ganz viele Zuschauer wahrscheinlich fragen, wie geht das? Denn seit dem 15., 16.3. geht es ja eben nicht mehr.
Da ist es halt, dass bei mir ist, also ich habe eine Impfunfähigkeitsbescheinigung, eine vorläufige, und mein Arbeitgeber akzeptiert diese. Und dann muss er das ja auch nicht dem Gesundheitsamt melden. Weil wenn der Arbeitgeber diese Impfunfähigkeitsbescheinigung akzeptiert und als glaubwürdig erachtet, muss er nichts dem Gesundheitsamt melden. Weil dann ist das mein Nachweis.
Richtig. Von Nachweis Express quasi.
Ist ja egal, das muss man ja jetzt gar nicht besprechen, wo die herkommt. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber... Ich freue mich für dich tatsächlich sehr, dass du einen vernünftigen neuen Arbeitgeber gefunden hast. Das ist toll. Und das zufällig dann auch tatsächlich übers Arbeitsamt so gelaufen ist. Ja. Positivbeispiele.
Also ich war wirklich eigentlich auch so, naja gut, wer weiß, ob ich noch dieses Jahr irgendwie mal eine Arbeit finde oder ansonsten gehe ich halt in einen anderen Bereich. Dann ist es halt erstmal nicht Therapeutendasein und dann mache ich mich nächstes Jahr selbstständig, war so der Gedanke. Aber wenn man... Trotzdem, ich habe es auch schon mal irgendwo im Chat gelesen, Liebe bekommt Liebe, und das glaube ich schon, wenn man positiv und nicht in der Angst ist, sondern wirklich in der guten Energie und auch in der Zuversicht und im Positiven, dann kommt da auch ganz viel Positives zurück. Deswegen wäre das auch so meine Message an alle, lasst euch keine Angst machen, auch nicht von dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, weil Angst ist nie eine gute Energie.
Lisa, vielen Dank für das
Interview. Fantastisches Schlusswort, Lisa, tatsächlich. Fantastisch. Genau das.
Ja. Ja, schön.
Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Oh, da ist sie schon weg. Das war jetzt aber schnell. Ja, Lisa, falls du uns noch irgendwie zuhörst aus dem Off, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Kurzer Programmhinweis heute, Ralf Ludwig mit den Themen Hotspot und Hotspot-Regelung und Evidenz der Maßnahmen. Also bleibt am besten einfach gleich dran. 20.04 kommt Ralf Ludwig. Und ja, Thorsten, hast du noch was zum Abschluss unserer Sendung?
Habe ich noch was? Ja, nächste Woche drehen wir unser neues Musikvideo, das ich dann bestimmt auch wieder hier präsentieren darf. Und ansonsten machen wir weiter wie bisher, oder?
Das heißt, neues Musikvideo von Keimfrei.
Keimfrei, ja.
Keimfrei. Ja, ich bin gespannt. Dann zeigen wir euch das nächste Woche.
Nee, nächste Woche ist noch nicht fertig, aber wir drehen es nächste Woche. Also übernächste Woche, würde ich sagen. Nicht
okay, anschließend. Wie lange dauert das so ungefähr, bis ihr so eine Produktion fertig habt?
Ja, also ich gehe davon aus, dass, wenn wir jetzt das Video drehen, ist noch nicht fertig gemixt, aber ich gehe davon aus, übernächste Woche können wir es veröffentlichen.
Mhm. Okay, bin ich gespannt.
Ja, da kommen sehr ganz gespannt. Viele Herzchen im Chat.
Ja,
danke auch, dass ihr da wart.
hänge mit dem Chat hier noch ein bisschen zurück, weil hier auch jemand fragt, wie die Ämter eigentlich reagieren, wenn man sagt, man steht dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, weil wegen ungeimpft. Kann ich eigentlich kurz erzählen? Ich hatte heute ein Beratungsgespräch beim Arbeitsamt. Ich hätte mich arbeitssuchend gemeldet im Februar. Gar nicht, weil ich dachte, dass ich das müsste. Einfach nur, ehrlich gesagt, um irgendwen zu beschäftigen mit dieser ganzen Sache. Weil ich immer denke, warum soll ich mich als Einzige damit beschäftigen? Kann man alle anderen Behörden genauso beschäftigen? Da habe ich heute die vierte Sachbearbeiterin ist es, glaube ich, jetzt. Die anderen fühlten sich immer alle nicht zuständig. Aber heute habe ich ein nettes Beratungsgespräch gehabt mit einer Sachbearbeiterin, die sagt, ich soll mir gar keine Sorgen machen. Alles wird gut. Wenn es so wird, dass ich freigestellt werde, wie auch immer, dann bezahlen sie mir eine Weiterbildung, dann machen wir ein Coaching, dann gucken wir, was mir gefällt, was ich gut kann, bauen auf meiner Ausbildung Krankenschwester einfach auf und ich werde ganz sicher nicht arbeitslos werden und ich soll mir keine Gedanken machen. War sehr nett, war wirklich sehr nett. Ach so, und sie fand das auch alles Quatsch und unsinnig und völlig bescheuert, dass man von außen Menschen drangsaliert, die eigentlich ihre Arbeit gerne machen und auch gerne weitermachen möchten. Und sie hatte gar kein Verständnis für die Politik.
Hey, ja. Sehr cool. Bist dann gleich an die richtige Beraterin gekommen. Das ist sehr gut.
Naja, das ist wie bei allem, ne? Also ich glaube auch, wenn man... ja, also meine persönliche Haltung dazu ist sowieso, also Angst ist kein guter Ratgeber. Es wird immer weitergehen, geht eine Tür auf, geht also zu, geht die andere auf. All diese Weisheiten, also das muss man halt, muss man nicht nur denken, man muss das verinnerlichen. Und ich meine, irgendwie geht es immer weiter. Also wovor soll ich Angst haben? Wovor? Also ja klar, vielleicht verliere ich meinen Job. Es wäre sehr schade, ich mache meinen Job sehr, sehr gerne. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Kommt was anderes.
Klar.
Bewerbe ich mich bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Genau, bei der Konkurrenz.
Ja. Ja, gut.
Na ja, gut. So. Dann
vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, machen wir Feierabend.
Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Und wie gesagt, habt keine Angst. Alles wird gut.
Genau, alles wird gut. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
Der Sommer 21 kam nie in meinem Garten an. Auch nicht in meinem Hof oder auf irgendeiner Autobahn. So viel Regen und alles nur noch grau in grau. In dieser Jahreszeit gefror doch noch nie der Morgentau. Im Sommer 21 ist es nicht nur draußen kalt geworden, sondern auch in vielen unserer Herzen. Ich mache mir um meine Kinder, große Sorgen, so sehr, dass sie mich schmerzen. Doch das Wetter im Sommer 21, es schlug und schlug nicht um. Im Gegenteil, es wurde sogar noch rauer. So viele gingen und blieben bis zum heutigen Tage stumm. Ich trage in meinem Herzen tiefe Trauer. Der Sommer 21, er soll der letzte seiner Art gewesen sein. Darum gehen wir öfters jetzt spazieren. Lassen niemand mehr allein im Heim, weil wir immer mehr die Angst verlieren.
Macht euch doch keine Impfpflicht einführen.
Ich bin gegen eine Impfpflicht.
Es wird keine Impfpflicht geben.
Die Bundesregierung hat sich ganz klar einen keine Impfpflicht geben.
Natürlich wissen wir alle, dass eine Impfpflicht also nicht durchsetzbar wird. Aber tatsächlich wäre das dann so. Wir müssen tatsächlich auch unbestimmt. Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, zwingen, indem ich sage, also ihr könnt vor, sonst könnt ihr nicht.
Und dann kommen wir zu dem Punkt der Freiheit.
Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.